ARD. SWR 2 Essay.
Die KI kann mir gestohlen bleiben. Oder wie Kapitän Ahab den Chatbot jagte. Ein Essay von Simone Hirt.
Die KI kann mir gestohlen bleiben. Langsam und mit Überzeugung tippe ich diesen Satz in die Tastatur meiner alten, mechanischen Schreibmaschine. Modell Tipper. Grau, flach, handlich, leicht. Ein Modell, das zum Reisen gedacht ist. Ich habe sie vom Dachboden geholt. Heute, jetzt, im Jahr 2023. Die sogenannte künstliche Intelligenz, kurz KI, ist omnipräsent. Chatbots, die der Sprache mächtig sind und alle Arten von Texten verfassen können, sind scheinbar und im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Die KI taucht als Thema in Schlagzeilen auf, in langen Artikeln, in den sozialen Medien, in Podcasts, in TV-Dokumentationen und Diskussionsrunden. Sie zieht KritikerInnen, SkeptikerInnen und BefürworterInnen in ihren Bann. Und ja, ein Bann geht von ihr aus, von dieser intelligenten Maschine. Denn diese Maschine scheint, so glaubt man schnell und je mehr man über sie hört und liest, tatsächlich alles zu können. Und was sie nicht kann, das kann sie noch lernen. Tatsächlich. Eine Maschine, die lernen kann. Das ist faszinierend, keine Frage. Und auch bedrohlich. Die KI scheint auf dem Weg, dem Menschen früher oder später vollkommen ebenbürtig zu werden, ihn ersetzen zu können. Oder sollte ich sagen, dem Menschen viel Arbeit abzunehmen? Vor allem Denkarbeit? Denn zur Erleichterung unseres Lebens wurde sie doch erschaffen, oder nicht? Eine Menge Fragen türmen sich unvermittelt vor mir auf. Wird die KI das? Uns Arbeit abnehmen? Unser Leben erleichtern? Und ist das gut? Oder ist das eine Katastrophe? Der Untergang der menschlichen Vernunft? Das Ende aller humanistischer Werte? Droht uns die totale geistige Verrohung? Oder befinden wir uns nur auf einer weiteren Stufe hin zu einer perfekten, hochtechnisierten, dynamischen Gesellschaft? George Orwell zeigt auf. Natürlich. Wer, wenn nicht er, könnte sich sonst an dieser Stelle als erstes zu Wort melden? Hat er all das doch längst vorhergesagt? Wenn Sie sich ein Bild von der Zukunft machen wollen, dann stellen Sie sich einen Stiefel vor, der ein menschliches Gesicht zertrampelt. Unaufhörlich. Ich stelle mir das vor und denke, was für ein schreckliches und zugleich meisterhaftes Bild Orwell da gezeichnet hat. In diesem einen Satz, in diesem ganzen Roman. Und ob die KI diese Kunst, die Kunst, mit Worten ein Bild zu zeichnen, tatsächlich je ganz wird erlernen können. Die Kunst des Erzählens, des Dichtens, mit all ihren Feinheiten, Abstufungen, mit Direktheit und zugleich mit Zurückhaltung, dezenten Hintertürchen, zarten Verknüpfungen, filigranen gesponnenen Fäden. Ich lese gleich weiter ein wenig Orwell. Es ist lange her, dass ich ihn gelesen habe. Es muss zu der Zeit gewesen sein, als meine mechanische Schreibmaschine noch nicht vom Dachboden geholt werden musste, in der diese Schreibmaschine nah bei mir war, mich begleitete, eine beste Freundin, eine Schwester, ein Körperteil. Ich weiß noch, als ich Orwell zuerst las, und ich war damals sehr jung, da dachte ich, so wird es kommen, wenn wir nicht aufpassen. So wird es kommen, wenn ich nicht dagegen anschreibe, wenn ich und meine KollegInnen und sämtliche kunstschaffende Menschen nicht dranbleiben, wenn wir nicht mehr widersprechen, nicht mehr hinterfragen, keine Gegendarstellungen mehr zeichnen, nicht mehr aufzeigen, mit der Kraft der Poesie, gegen die Maschinerie. Ist es nun doch schon so gekommen? Tritt die Maschine als Chatbot verkleidet uns nun, ohne dass wir es überhaupt richtig merken, mit ihrem Stiefel unaufhörlich ins Gesicht? Kann die KI selbst Poesie? Und schleicht sie sich uns damit längst unbemerkt von hinten an und kriecht aus allen toten Winkeln, um uns schließlich bald ganz zu überwältigen? Und Ist Poesie durch die KI wertlos, kraftlos geworden? Ich nehme ein Buch von Ilse Eichinger zur Hand, wie immer, wenn ich nicht weiter weiß. Ich tue das nicht, weil Ilse Eichinger auf alles eine Antwort hat. Ilse Eichinger zeigt auch nicht von selbst auf, meldet sich nicht zu Wort. Ilse Eichinger hält sich bedeckt. Ilse Eichinger versteckt sich, entzieht sich, schweigt, hat sich gezielt dem Verschwinden zugeschrieben. Nein, keiner hat vielleicht weniger Antworten als sie. Und dennoch ist sie da und hat geschrieben. Scheinbar wenig im Gesamten, aber doch so viel, dass jedes Wort von ihr nachhallt. Und das genau ist der Trost, den ich empfinde, wenn ich Ilse Eichinger lese, und zwar egal, was ich von ihr lese. Keine ist in ihrer Verzweiflung an der Welt und ihrer Sprachlosigkeit angesichts des Wahnsinns ehrlicher als sie. Und keiner hat dennoch je bessere Worte gefunden für Dinge, die nicht gesagt werden können, weil sie den Verstand sprengen. Ich höre, dass mit Tricks und Kniffen gearbeitet wird. Membranen. Durchlässiges Zeug. Hell. Hell. Ich höre Ilse Eichingers unverwechselbare Stimme. Brüchig, holpernd, zerbrechlich, voller Traurigkeit und voller Trotz und Zorn und Kraft und Zärtlichkeit und Ironie zugleich. Keine Stimme macht mir mehr Mut. Wenn sie zum Beispiel sagt,
also das Wort Dichterin, das Wort Fantasie, das hat mich auch schon als Kind wahnsinnig gemacht und immer zornig. Bis heute. Ich will keine Fantasie. Was ist das? Ich wollte genau sein. Das will ich auch jetzt noch.
Kann die KI so genau sein, wie Ilse Eichinger sich das selbst abverlangt? Kann die KI sich bewusst gegen Fantasie entscheiden und für die gnadenlose Realität? Kann die KI diese Realität auch nur ansatzweise so eindringlich in wenigen Worten spiegeln, wie Ilse Eichinger das konnte? Kann die KI Sprachkritik? Kann die KI neben dieser zutiefst klugen, trotzigen, zornigen, verletzlichen, traurigen, präzise denkenden, gewitzten, starken und wahrhaftigen Ilse Eichinger und dem feinsinnigen, kritischen Blick, den sie auf die Sprache richtete und auf den Menschen an sich, bestehen? Und wie würde Ilse Eichinger wohl zur KI stehen? Leider kann ich sie das nicht mehr fragen. Wir haben jetzt Flecken auf unseren Sesseln, sagt sie ungefragt, leise. Es sieht aus, als hätte jemand gezuckerte Milch darüber geschüttet. Diese Flecken sind zu bedenken. Wer hat die Milch darüber geschüttet und wann? Ja, denke ich, sie hat recht. Es geht irgendwie um die Flecken, aber wie? Ich bin nicht sicher, wie ich zur KI stehe. Ich gebe zu, ich habe sie bisher größtenteils aus meinem Leben verdrängt, mich schlicht nicht mit ihr befasst, sie nicht ernst genommen, aus reinem Selbstschutz. Den habe ich mir über die Jahre antrainiert. Ich habe einmal sehr früh schon beschlossen, mein Leben der sogenannten Poesie zu widmen. Oder sagen wir, dieser Art von Genauigkeit, von der Ilse Eichinger spricht. Ich habe das versucht, so gut es nur ging. Ich habe geglaubt, mit diesem Unterfangen sei ich automatisch für alles gewappnet. Ich habe an das geglaubt, was ich tat. Und ich glaubte, dass es sie gibt und immer geben würde, dass sie immer echt sein würde und auf ihre eigene, subtile Art auch immer stark genug. Die Poesie. Und ja, Poesie. Das ist ein großes Wort. Ein Wort, das ich bis jetzt nicht ganz erschlossen habe, dem ich noch immer nur vage auf den Spuren bin. Aber um diese Suche ging es mir bis jetzt. Das Wesen der Poesie zu finden, in jeder Silbe, in jedem Satz und zwischen allen Zeilen, die ich schreibe und lese. Lies. Lies die flachen Sträucher. Welche Art, welcher Farbe, im Wortlaut welcher Hälften. Stromtäler, Layouts, sagt es sich leicht. Steigt nicht das Rinnsal. Lies, lies weiter, den Rost, die dürren Zeilen, gekraust, die Linien verblättert. Lies und horch. Steh nicht zu dir. 3,68 ist eine gute Nummer. Die bleibt nicht. Nimm sie ruhig. Darauf habe ich mich konzentriert. Darauf habe ich mich verlassen. Ich habe gelesen und geschrieben. Auf der Suche nach einem Kern. Apfelkern, Erbkern, Kernenergie, Kernfragen, Kirschkern weitspucken, Kernzone, Kerngesund, Kernspaltung und so weiter. Auf der Suche nach einem Satz dagegen, einem Satz dafür. Einem Satz, der bleibt und nicht bleibt, der alles zu ändern imstande ist, der konsequent ist, bis in den letzten Letter hinein. Kernholz oder Kerbholz und was dazwischen liegt. Ein Satz, der alles auf den Punkt bringt und alles offen lässt. Die KI nun bringt mich durcheinander auf dieser Suche. Die KI entfremdet mir das Wort Poesie. Die KI bringt mich damit insgesamt durch ihre bloße Existenz aus dem Konzept. Sie entfremdet mich mir selbst und dem, was ich mittlerweile hauptberuflich und mit ganzer Kraft tue. Sie stellt alles in Frage, woran ich bis jetzt geglaubt habe, was ich bis jetzt für richtig und wahr hielt, sofern es Richtiges und Wahres überhaupt geben kann, je gegeben hat. Und was soll und kann nun überhaupt noch annähernd richtig und wahr sein, angesichts der KI, die imstande ist, alles nahezu perfekt zu kopieren? Sogar Sprache. Also habe ich bis jetzt beschlossen, die KI zu ignorieren. Und erlaube mir einen letzten Versuch, das zu tun, bevor es nicht mehr geht. Die KI kann mir gestohlen bleiben. Die Tasten der Schreibmaschine klappern und klackern und scheppern, während ich den Satz tippe. Ein altbekanntes Geräusch, ein eigener Rhythmus, ein anderes Schreiben, ein anderes Atmen, ein anderes Sein, wenn man auf dieser alten Tastatur schreibt, anstatt auf dem Laptop oder dem Tablet. Oder dem Smartphone. Eine Reise in eine andere Zeit. Ein Reisen. Papierrascheln, Zettelgeflatter, Bleistiftkratzen. Und wieder Schreibmaschinen klappern. Und pling, ratsch, neue Zeile. Klack, 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 klack. Das bin nun nicht mehr ich. Das ist Friederike Mayröcker. Auch sie zeigt nicht auf, ergreift nicht laut das Wort, ruft und schreit nicht dazwischen, hält keine Rede, sucht nicht händeringend nach Argumenten dafür oder dagegen, gibt keine fachkundige Äußerung zum Thema ab. Friederike Mayröcker schreibt, lebt schreibend, zwischen Zetteln, in einer Art Wörterhöhle, zwischen Zeilen, in der Sprache, durch und durch. Friederike Mayröcker tut, was sie tun muss, was zu tun ist, nämlich weiterschreiben, auch jetzt noch, nach ihrem Tod. Halbschneiderei. Die Dichter tun nur so, als wären sie tot. Ton aus der Ferne. Friederike Mayröcker ist noch da, wird bleiben. Wird bleiben, wer sie ist. Die KI wird daran nichts ändern. Die KI wird ihre Zeilen nicht weniger, nicht geringer, nicht wertloser machen, wird keine Gefahr für sie sein. Oder doch? Ich betrachte meine Schreibmaschine. Früher bin ich mit dieser Schreibmaschine tatsächlich verreist, obwohl es in meiner Jugend durchaus bereits Computer gab. Es war diese Schreibmaschine, die mich klappernd und klackernd und scheppernd begleitet hat, auf dem Weg, eine Schreibende zu werden. Auf dem Weg in die Welt, die ich beschreiben wollte. Oder schreibend erfassen und zumindest ein klein wenig ändern. In der ich eine Stimme finden wollte, meine Stimme. Ich dachte lange, nur auf dieser Schreibmaschine wirklich schreiben zu können. Nur was ich darauf tippte, blieb. Nur was die Tasten auf das Papier hämmerten, hatte Bestand. Punkte hinterließen winzige Löcher im Papier. Ich glaubte, durch diese Löcher etwas sehen zu können, das sonst unsichtbar blieb. Etwas bestätigt zu wissen, das sonst keine Geltung gehabt hätte. Etwas im wahrsten Sinne des Wortes durchlöchert zu haben, das sonst nicht greifbar war. Und oft begleitete mich beim Tippen auf dieser Schreibmaschine auch Friederike Mayröckers Stimme.
Was brauchst du? Einen Baum? Ein Haus? Zu ermessen? Wie groß, wie klein? Das Leben als Mensch. Wie groß, wie klein, wenn du aufblickst zur Krone, dich verlierst in grüner, üppiger Schönheit. Wie groß, wie klein bedenkst du, wie kurz dein Leben vergleichst du es mit dem Leben der Bäume? Du brauchst einen Baum, du brauchst ein Haus, keines für dich allein, nur einen Winkel, ein Dach, zu sitzen, zu denken, zu schlafen, zu träumen, zu schreiben, zu schweigen, zu sehen, den Freund, die Gestirne, das Gras, die Blume, den Himmel.
Ich brauchte keinen Computer. Ich brauchte schon gar kein Internet. Etwas wie die KI schien nicht vorstellbar. Heute schreibe ich auf dem Laptop, habe das Internet, die Suchmaschine, auch beim Schreiben immer offen und weiß, ich kann dem Chatbot jederzeit befehlen, ein Gedicht im Stil Friederike Mayröckers zu schreiben. Und der Chatbot wird mir ein solches Gedicht ausspucken. Schnell und lautlos, ohne Löcher im Papier. Ich öffne also den Chatbot, gebe ein, schreibe ein Gedicht im Stil von Friederike Mayröcker. Der Chatbot spuckt folgende Zeilen aus, noch bevor ich richtig Luft geholt habe. Was brauchst du, wenn die Stille spricht? Ein Lächeln, das im Herzen bricht? Die Worte wehen wie ein Hauch, umhüllen zart des Lebens Rauch. Ein Seufzen in der Dunkelheit, ein Echo fern in Einsamkeit. Die Stille singt, so leis und klar, berührt das Herz, doch bleibt sie rar. Was brauchst du, wenn die Nacht erwacht? Ein Flüstern, das die Sehnsucht facht? Die Antwort liegt im Schweigen tief, wo Worte ruhen, sanft und rief. In Mayröckers Lied, so zart und fein, versteckt sich Antwort doch nur allein. Was brauchst du? Fragt die Stille sacht. Die Antwort trägt die Dunkelheit bei Nacht.
Ha! Denke ich, erleichtert zuerst. Das ist definitiv kein Mayröcker-Text. Die mitunter flachen Reime, die Anordnung der Verse, der Rhythmus, die allzu glatte Wortwahl, alles durchschaubar, alles unecht, alles weit entfernt vom Mayröcker-Sound, wie ich ihn über all die Jahre kennen und lieben gelernt habe. Dazu noch grammatikalische Fehler. Der Chatbot ist ein Tölpel, denke ich. Ein schlechter Hochstapler, keine Spur von Feinsinn. Ich lese die Zeilen des Chatbots noch einmal und noch einmal, werde plötzlich unsicher. Ich habe mich über Jahre mit Friederike Mayröcker beschäftigt, glaube also, ihren Sound wirklich sehr gut zu kennen. Der Chatbot ist auf Mayröcker nicht spezialisiert, könnte aber vermutlich jederzeit darauf programmiert werden. Was würde er dann ausspucken? Und wenn ich mich nun nicht zufällig intensiv mit Mayröcker befasst und sie rauf und runter gelesen hätte, wenn ich also eine quasi unbefleckte Leserin der Zeilen des Chatbots wäre und nur eine ganz leise Ahnung vom Stil Mayröckers oder von Gedichten überhaupt hätte, würde ich erkennen, dass es sich bei den ausgespuckten Zeilen um ein Gedicht aus Menschenhand handelt oder um das Werk eines Chatbots? Ich wage zu denken, vielleicht nicht. Und dieser Gedanke bereitet mir, wenn ich ihn ernst nehme und weiterdenke, tatsächlich Magenschmerzen, Kopfweh, Übelkeit, Gänsehaut, Schüttelfrost, unsagbaren Ekel, echte, tiefgehende Angst. George Orwell meldet sich wieder zu Wort.
Wenn Sie ein Mensch sind, Winston, dann sind Sie der letzte Mensch. Ihre Gattung ist ausgestorben. Wir sind die Erben. Verstehen Sie, Sie sind allein. Sie stehen außerhalb der Geschichte. Sie sind nicht existent.
Und Aldous Huxley räuspert sich, stimmt dann mit ein.
Sollte sich durch einen unglücklichen Zufall wirklich einmal etwas Unangenehmes ereignen, nun denn, dann gibt es Soma, um sich von der Wirklichkeit zu beurlauben. Immer ist Soma zur Hand, um Ärger zu besänftigen, einen mit seinen Feinden zu versöhnen, Geduld und Langmut zu verleihen. Früher konnte man das alles nur durch große Willensanstrengung und nach jahrelanger harter Charakterbildung erreichen. Heute schluckt man 2-3 Halbgramm-Tabletten und damit gut.
Vielleicht bin ich bald der letzte Mensch. Vielleicht heißt es nicht Soma, sondern ChatGPT.
Es sind vielleicht keine Tabletten, es ist vielleicht eine App, einfach zum Downloaden. Und diese befreit uns von allen Unannehmlichkeiten, die das eigene Nachdenken müssen mit sich bringt. Von jedem Ärger, den wir uns einhandeln könnten, wenn wir selbst eine Haltung einnehmen. Wir brauchen keine Willensanstrengung mehr und keine jahrelange Charakterbildung. Es genügt ein Mausklick, um uns von der Wirklichkeit zu beurlauben, die Verantwortung abzugeben, uns zurückzulehnen. Ein einziger kurzer elektronischer Befehl, schwupp, der Chatbot arbeitet und damit gut. Und auch wenn der Chatbot bis jetzt vielleicht keine perfekten Gedichte schreiben kann, er wird es lernen können. Oder aber ich schraube meinen Anspruch an gute Gedichte einfach ein wenig herunter. Warum an Zeit und Energie aufwendigen Idealen festhalten? Warum das ohnehin belastete Gehirn mit stilistischen Feinheiten von Gedichten noch zusätzlich beanspruchen? Gibt es nicht Wichtigeres? Könnte das, was der Chatbot an sogenannter schöner Literatur zu produzieren imstande ist, nicht einfach genügen und ich könnte mich anderen, gewichtigeren Dingen zuwenden? Ich glaube, dass im Trubel und der Hektik und den Sorgen des Alltags die Verlockung naheliegen kann, so zu denken. Sich tatsächlich abzufinden. Den Chatbot sein zu lassen, was er ist und ihn tun zu lassen, was er eben kann. Die Zweifel abzulegen. Ein paar Tabletten zu schlucken oder eben 2, 3 Mausklicks zu tätigen, anstatt sich die Haare zu raufen vor dem unbeschriebenen Papier. Und damit gut. Die KI kann mir nicht länger gestohlen bleiben. Ich muss mich mit ihr befassen. Ich muss dem Chatbot in die Augen schauen. Ich darf mich nicht feige wegducken. Jetzt, wo die KI vielleicht auf dem besten Weg ist, zu dem Stiefel zu werden, der nach mir tritt. Ich muss standhalten, Ruhe bewahren, meine Sinne beisammenhalten, die Poesie hochhalten und vernünftig bleiben. Vor allem kritisch, zweifelnd. Was sonst zeichnet mich als Mensch aus, wenn nicht die Vernunft, die Kritikfähigkeit, die Zweifel und letztlich doch auch eben die Poesie? Ich muss versuchen, mich dem Chatbot anzunähern. Ich muss versuchen, mir selbst die Poesie zu bewahren und dem Chatbot damit zu begegnen, anstatt ihn blind abzulehnen oder einfach zu ignorieren. Kurz, ich muss versuchen, die KI wirklich zu verstehen und einzuordnen, sonst frisst sie mich mit Haut und Haaren auf und die Poesie als Nachtisch dazu. Moby Dick taucht auf, schnaubt leise, spritzt eine dünne Fontäne Wasser in meine Richtung. Bei jedem Rollen der Dünung glitzerte sein hochgewölbter Buckel und regelmäßig und ruhig stieg sein Atemstrahl in den Himmel. Moby Dick taucht öfter bei mir auf, nämlich immer, wenn ich daran bin, an etwas vielleicht zu scheitern. Dann lässt er sich kurz blicken, wie zum Gruße. Fang mich doch, du kriegst mich nicht. Moby Dick zwinkert, taucht wieder ab, ist verschwunden. Meistens kann ich Moby Dick einfach wieder abtauchen lassen, denken,
ja, ich weiß, du bist größer und schlauer. Ich kriege dich nicht. Was soll's, dann scheitere ich eben. Ich will keine Körperteile riskieren, keine Mannschaft, kein Schiff. Ich ergebe mich. Ich lebe mit der Niederlage. Ich richte mich darin ein. Schwimm du nur fort.
Jetzt aber kann ich das nicht. Ich bin plötzlich Kapitän Ahab. Ich muss mich dem Chatbot vorsichtig, unbemerkt, ausgeklügelt annähern und dann, zack, mit voller Wucht, Blut, Schweiß und Kabelbrand, werde ich ihn mir schnappen und ihn fertig machen.
Kapitän Ahab, von Moby Dick habe ich gehört. Es war doch nicht etwa Moby Dick, der euch das Bein weggerissen hat? Wer hat dir das erzählt? Schrie Ahab ihn an, hielt dann inne und wurde ruhiger. Ja, Starbuck. Ja, meine wackeren Leute, es war Moby Dick, der mich entmastet hat. Moby Dick hat mich auf diesen Stumpffuß gebracht, auf dem ich jetzt stehe. Ja. Ja, stieß er mit einem entsetzlichen, beinahe tierischen Schrei heraus. Ja, dieser verfluchte weiße Wal war es, der mich verstümmelt und für immer zu einem jämmerlich umherstelzenden Krüppel gemacht hat. Er warf beide Arme in die Luft und brach in maßlose Verwünschungen aus. Und ich werde ihm nachjagen, um ganz Afrika herum und um Kap Horn, bis Norwegen, in den Mahlstrom hinein und weiter. Wenn es sein muss, durch alle Flammen der Hölle. Ich lasse nicht von ihm ab. Und dafür, Leute, habt ihr euch verheuert, den weißen Wal zu jagen um alle Kontinente herum, in allen Richtungen des Erdballs, bis er schwarzes Blut bläst und alle Flossen von sich streckt. Was meint ihr, Leute? Gebt ihr mir die Hand drauf? Hier auf der Stelle? Ihr seht mir nicht wie Feiglinge aus.
Aber kann ich das? Ahab sein in all seinen Facetten? Und ohne eine miteifernde Mannschaft nur für mich an meinem Schreibtisch? Und wie soll gerade ich, quasi null informatikaffin und vor allem sehr wenig bis gar nicht blutrünstig, mich dieser für mich durch und durch fremden und mir allergische Geistesreaktion verursachenden Materie annähern? Bin ich nicht vielleicht ein Feigling, was technischen Fortschritt angeht? Weil mir dieses Feld immer zu fern, immer zu groß war, irgendwo dort in Übersee, im Silicon Valley verankert, in den Untiefen des Internetozeans, in der virtuellen Realität, vor allem weit, weit fort von mir und meiner mechanischen Schreibmaschine. Wo soll ich nun ansetzen? Wo ist der Eingang für mich in die virtuelle Welt, die mich längst umgibt, aus der ich mich aber bis jetzt selbst ausgeschlossen habe? Wie fährt man mit voller Kraft voraus zur See, einem geheimnisvollen weißen Wal hinterher, wenn man noch nie ein Schiff gesteuert hat, noch nicht einmal geübt ist im richtigen Rudern? Ich beginne, nach Büchern über die KI zu recherchieren. Stöbere in Online-Katalogen von Bibliotheken, reserviere, bestelle vor, gehe in Buchhandlungen. Bibliotheken und Buchhandlungen waren immer die Orte, an denen ich am meisten das Gefühl hatte, etwas wirklich beginnen zu können. Luft holen zu können, um weiterzukommen. In Berührung zu kommen mit dem, worum es geht. Land zu gewinnen. In diesem Fall dann Wasser zu betreten, loszuschwimmen. Massenhaft Titel tauchen auf. Alles über künstliche Intelligenz. Ich, die KI. Mensch und künstliche Intelligenz. Der kopierte Mensch, KI im Wandel. Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Trainingshandbuch KI. KI im täglichen Leben. Künstliche Intelligenz für Dummies. Die KI war's. Das KI-Buch. Künstliche Intelligenz und Maschinisierung des Menschen. Künstliche Intelligenz, das Ende der Kunst? Und natürlich Daniel Kehlmann. Mein Algorithmus und ich. Daniel Kehlmann. Dieser Fuchs, denke ich. Der hat es ja längst gewagt. Und es natürlich geschafft, sich dem Chatbot nicht nur anzunähern, sich ihn sogar zu einer Art Freund, zum Kollegen zu machen. Daniel Kehlmann ist einfach ins Silicon Valley gefahren und ist die Sache angegangen. Um dann ganz gelassen für sich festzustellen, dass der Chatbot ihm nur scheinbar, aber nicht wirklich gewachsen ist. Dass er eben doch nur eine Maschine ist und bleibt. Mathematik ohne Bewusstsein. Kein denkender, kein fühlender, kein kritischer Verstand. Schon gar kein Daniel Kehlmann eben. Ich könnte nach der Lektüre Kehlmanns, den ich durchaus für eine äußerst kluge Person und für einen authentischen, veritablen und wichtigen Schriftsteller halte, beruhigt sein. Mich zurücklehnen. Denken, es ist alles okay. Der Chatbot stößt an seine Grenzen, wird immer an Grenzen stoßen, wird abhängig bleiben von seinen ihm einprogrammierten Möglichkeiten. Während ich, Mensch, weiterdenken kann und weiter fragen und vor allem weiter fühlen. Immer. Also, niemand kann mir etwas. Schon gar nicht dieser jämmerliche Datenhaufen. Peanuts, Hysterie, Schwarzmalerei. Ich könnte diesen Essay abbrechen. Ich könnte weiterschreiben. Und zwar das, was ich, ohne an die KI zu denken, nun geschrieben hätte. Ein Gedicht, eine Kurzgeschichte, ein Hörspiel, einen Roman. Es gibt da viele Ideen, die darauf warten, umgesetzt zu werden. Und zwar von mir, persönlich, mit allem, was mich ausmacht. Ohne Angst vor dem Algorithmus und ohne Skepsis und Misstrauen. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich tippe diesen Satz in die Tastatur meiner alten Schreibmaschine, jedoch nicht ganz so langsam, ganz so überzeugt, wie ich ihn gerne tippen würde, sondern zögerlich, vorsichtig, holprig. Und als er dann auf dem Papier zu lesen ist, spüre ich, obwohl die Schreibmaschine wie immer ein winzig kleines Loch im Punkt hinter dem Satz hinterlassen hat, doch wieder deutlich, Zweifel. Dieser Satz gehört zu den Sätzen, denen ich nicht über den Weg traue, denen ich, wenn ich meine Arbeit und meine Aufgabe als Schreibende ernst nehme, nicht über den Weg trauen kann und auch nicht darf. Dafür habe ich genug Ilse Eichinger gelesen, um das verstanden zu haben. Und wenn man einmal wirklich begonnen hat, Ilse Eichinger zu lesen, kann man zum Glück nicht mehr zurück. Wir sind erfüllt von Misstrauen gegen Gott, gegen den Schleichhändler, bei dem wir kaufen, gegen die Zukunft, gegen die Atomforschung und gegen das wachsende Gras. Und nun? Nein, es ist kein Irrtum. Hier steht es klar und deutlich: Aufruf zum Misstrauen. Und wir beruhigen uns wieder, aber wir sollen uns nicht beruhigen. Und was ist das nun? Poesie? Wieder wälze ich Bücher, Bibliothekskataloge, Datenbanken, Suchmaschinen. Ich lese Definitionen, Umschreibungen, Abhandlungen, mache Notizen, sammle Zitate, versuche erste eigene Anmerkungen daraus zu entwickeln, merke schnell, ich könnte mich in dieser Recherche nun verlieren, könnte allein darüber einen eigenen Essay, nein, einen dicken Wälzer schreiben und würde vermutlich zu keinem eindeutigen Schluss kommen. Ich stelle nämlich fest, dass nichts von dem, was ich über die Poesie lese, auf befriedigende Weise dem nahe kommt, was ich als Poesie empfinde. Alles kreist nur um dieses Wort, schreibt ihm dieses und jenes zu. Nirgendwo jedoch scheint auf den Punkt gebracht, was Poesie wirklich ist. Und darüber bin ich eigentlich froh. Denn eine klare Definition, eine strikte Eingrenzung von Poesie würde dieser etwas nehmen, sie ihrem Wesen berauben. Erklärungen können ihr nur widersprechen. Nichts ist eindeutig, wenn es um Poesie geht. Poesie muss unfassbar bleiben. Roh, wild, anarchisch, subversiv, selbstbestimmt. Poesie muss vor allem offen bleiben, muss hinterfragen und hinterfragt werden, muss manchmal verstummen, wenn etwas nicht zu sagen ist oder jedenfalls nicht wahrhaftig zu sagen ist. Poesie darf sich nicht vor dem Schweigen fürchten, muss aber gerade da sprechen, wo offiziell angeordnet geschwiegen werden soll oder leicht übersehen wird, dass etwas zu sagen wäre. Da, wo es um Differenzierungen geht, um winzige Details, um Zartheit, um Nuancen, um den schmalen Grat zwischen Emotion und Verstand, um den Schleichweg zwischen Eindruck und Ausdruck, um Zwischentöne, um Facetten. Staubpartikel, allerkleinste Luftblasen, winzige Flecken. Und an dieser Stelle bin ich Ilse Eichinger also ein weiteres Mal dankbar.
Aber diese Flecken verändern die Vertikale. Die Hierarchie beginnt zu schwanken, wenn auch nicht aus Angst. Sie gehört nicht zu den Leidenden, die man anfunkeln kann. Sie kann Leiden machen. Sie ist blind, taub und da einsturzgefährdet, wo man es am wenigsten erwartet. Es dämmert, aber die Flecken gehen nicht weg. Vielleicht hilft es, sie zu betrachten.
Wäre die Poesie, wären diese Flecken fassbar und begreifbar, sie wären auf der Stelle in Gefahr. Denn sie wären zu imitieren, nachzubilden, zu verfälschen. Die Poesie würde benutzbar werden und das würde sie vernichten. Es wäre dem Chatbot, beziehungsweise denen, die ihn programmieren, und über die habe ich bisher überhaupt noch viel zu wenig nachgedacht, ein leichtes, die Poesie, die Flecken herzustellen. Sie mechanisch zu reproduzieren, sie nach den vielfältigen Gesetzen der Mathematik zu variieren und geschickt einzusetzen, gefügig zu machen.
Soma, ruft Aldous Huxley, und ich habe es doch gesagt.
Das ist es, möchte ich behaupten, was die KI unheimlich, tatsächlich gefährlich macht. Die Idee hinter ihr entspricht dem Versuch, sich der Poesie an die Fersen zu heften, ihr auf die Schliche zu kommen, sie einzuholen, festzuhalten, einzukreisen, zu durchschauen, ihr ebenbürtig zu werden, immer perfekter. Der Chatbot soll alles, auch Poesie können. Wenn nicht jetzt, dann irgendwann. Er kann es noch nicht. Das weiß ich jetzt. Dennoch rückt die KI der Poesie und damit uns als Menschen auf die Pelle. Beziehungsweise eben die, die die KI erschufen, tun dies. Die, die den Algorithmus weiterentwickeln, ihn ständig verfeinern, verbessern, sensibilisieren, in immer neue Bahnen leiten. Denn die KI ist ja tatsächlich nicht von selbst entstanden, lernt nicht von selbst dazu. Dahinter stecken Menschen. Und das ist nur ganz wenig tröstlich, wie ich finde, sondern umso bedrohlicher zugleich. Der Mensch versucht anhand von Technik, mit dem Menschen und seinen tiefsten Emotionen, seinen scheinbar einmaligen Grundfähigkeiten, denken, fühlen, sich per Sprache mitteilen, erzählen, ins Rennen zu gehen, sich selbst nachzuahmen, einen Bausatz aus sich zu machen, ersetzbar und leicht auszuhebeln.
Lass gut sein. Du wirst nicht mehr gebraucht. Du hast dich selbst übertroffen. Lehn dich zurück und schweig doch einfach. Schweig, lass mich das machen, flüstert der Chatbot.
Sicher, nicht alle, die an der Entwicklung der KI mit beteiligt waren und sind, hatten und haben damit per se Schlechtes im Sinn. Es war nicht der Plan, den Menschen mit dieser Entwicklung auszuhebeln, ihm zu schaden. Im Gegenteil, ein großer Idealismus steckte anfangs hinter der Erschaffung der KI und er mag noch immer bei vielen der Beteiligten eine Rolle spielen. Die KI sollte der Menschheit dienen, ihr Verbesserung, Erleichterung bringen. So hieß es zu Beginn. So heißt es auch jetzt noch, hier und da. Wie es aber mit den meisten großen Erfindungen und technischen Errungenschaften in der Geschichte der Menschheit zugegangen ist, fanden sich schnell Möglichkeiten, die KI ihrer rein idealistisch gedachten Funktion zu entheben. Und es fanden sich Menschen, die ein Interesse daran hatten, diese Möglichkeiten auszubauen, auszunutzen, weiterzuverfolgen, zu verkaufen. Geld kam also bald schon ins Spiel, Vermarktung, wirtschaftlich geprägte Interessen. Und sobald diese zum Zuge kommen, wird der Idealismus meist schnell in den Hintergrund gedrängt und schrumpft dort ein. Kennen wir das nicht längst? Hätte man das nicht ahnen, mit einberechnen müssen, als man die Entwicklung der KI begann? Hans Magnus Enzensberger zeigt auf, ruft.
Ich möchte an meinen Poesieautomaten erinnern. Als ich den erschuf, gab es auch viele SkeptikerInnen. Leute, die prophezeiten, das sei nun aber wirklich endgültig das Ende der Poesie. Wenn sie auf einer Anzeigetafel mechanisch reproduzierbar ist, wenn sie ausgestellt wird. Und? War es das Ende? Nein, das war es nicht. Und auch wenn die Maschine bis heute im Museum hängt und ihren Wert hat, tut sie doch, was sie eben kann. Und der Mensch tut, was er kann. Automat und Mensch stehen sich gegenseitig nicht im Wege. Der Mensch hat den Automaten ja auch längst wieder in seinen Fähigkeiten überholt.
Ja, denke ich. Natürlich, Herr Enzensberger, aber der Poesieautomat war ein überschaubares Gebilde. Es war immer klar, dass er Grenzen hat, schon allein mechanisch. Er war nicht interessant für einen großen Markt. Er war in seinem Wesen von Anfang an Kunst. Es ging ihnen, als sie ihn schufen, nicht ums Ganze, oder? Es ging um einen ästhetischen Diskurs, um ein Experiment, vielleicht auch ein Statement, aber doch ganz offensichtlich vor allem um Kunst. Die KI hingegen gab und gibt nicht vor, Kunst zu sein. Da steht keinerlei Ästhetik dahinter. Die KI ist ganz klar dafür erschaffen worden, in unseren Alltag, unser persönliches Leben eingreifen zu können. Und sie bedient einen ganz anderen, einen unvorstellbar riesigen Markt. Und sie wird mittlerweile sehr bewusst gesteuert, mit ganz klaren Zielen, Effizienz und Wachstum. Selbst wenn ich, kritisch denkender Mensch, in meinem Innersten weiß, dass die KI mir nie ganz gewachsen sein wird, denn sie ist und bleibt, wie Daniel Kehlmann richtig feststellte, eben doch eine Maschine, bleibt pure Mathematik, die Existenz der KI drängt mich. Ihre Existenz eröffnet einen Wettbewerb, wo vorher keiner war. Plötzlich bin da nicht mehr nur noch ich, Mensch, der denkt und sich ausdrückt und auf Fragen antwortet und schreibt. Plötzlich ist da eben doch noch eine Instanz, die, wenn auch nur scheinbar, mitdenkt, die auf ihre Weise mitredet, die eigens dafür erfunden wurde, um mitzudenken, mitzureden. Die Existenz dieser Instanz führt also dazu, dass ich mich nicht zurücklehne, denn sonst würde ich mich selbst verleugnen. Ich will ja den Überblick behalten, mich nicht verlieren. Die Existenz der KI führt dazu, dass ich mich angefeuert fühle.
Mach schneller, sonst hole ich dich ein. Schau, was ich schon alles kann und was ich noch können werde, weil die Technologie nie stillsteht. Weil die Programmierenden, deinesgleichen übrigens, nicht rasten. Weil die Programme stetig weiter programmiert, weiter geboostert werden. Hier war ich eben noch, bald bin ich dort. Also, fang mich doch, du kriegst mich nicht.
Ich muss nun Kapitän Ahab sein. Ob ich das will oder nicht. Und zum Trotz aller humanistischer Grundwerte und gerade für sie. Ich muss den Chatbot, das riesige, flinke Tier kriegen, bevor es mich in die Irre führt, in den Wahnsinn treibt, in die Verzweiflung, die Mutlosigkeit, die Anpassung, die Lethargie.
Den Rum, Herr, den Rum, rief Ahab.
Vielleicht ist es gar nicht so schwer, sich dem Chatbot anzunähern? Gar nicht so schwer, ihn zu fassen zu kriegen und dann von hinten aufzuspießen und ausbluten zu lassen? Der Chatbot lässt sich fangen, wenn ich das will, denke ich. Aber die, die hinter ihm stehen, die ihn erst zum Leben erwecken, ihn steuern, die an Knöpfen drehen und Drähtchen ausrichten und Tasten drücken, und egal aus welcher Motivation heraus sie dies tun, mit Hintergedanken, finanziellen Interessen oder ohne, mit denen werde ich es nicht aufnehmen können. Mit denen werde ich nicht fertig werden, weil sie meinesgleichen sind. Denkende, unberechenbare Menschen. Ahabs. Noch und nöcher. Und diese sind weiterhin allzeit bereit, alles zu riskieren. Den Verlust von Körperteilen. Erdrosselt werden von den eigenen Schiffsleinen und dann lautlos über Bord gehen und nie wieder auftauchen. Schiffbruch. Sie nehmen das alles in Kauf. Sie programmieren weiter, denn der Markt steht nicht still, keine Sekunde lang. Kann nicht stillstehen, weil sonst alles in sich zusammenbricht. Und die, die den Markt speisen, können längst nicht mehr zurück. Werden auch in Zukunft alles tun, um ihn am Laufen zu halten, am Wachsen, sich ausdehnen, alles vereinnahmen, funktionieren. Die Gesetze des Marktes implizieren, dass der Mensch mit sich selbst konkurriert, gegen sich selbst arbeitet, sich gegen sich selbst entscheidet und für den Gewinn als oberstes Prinzip. Das Funktionieren des Marktes ist nur gewährleistet, wenn der Mensch sich selbst auf die Pelle rückt, sich selbst zerfleischt und ausnimmt. All dem werde ich also im Ganzen, auch wenn ich selbst zu Ahab werde, mit keiner Waffe und keiner Mannschaft und keiner List beikommen können.
Doch, flüstert die Poesie. Du kannst.
Ich schaue auf. Während ich das schreibe, geht draußen gerade die Novembersonne auf und leuchtet die drei Birken vor meinem Küchenfenster an, deren letzt verbliebene, gelb verfärbte Blätter nun golden werden. Sie tanzen im Wind. Sie leuchten. Sie funkeln.
Meinst du das damit?
Frage ich die Poesie und füge hinzu:
Vergiss es. Sowas kann der Chatbot längst beschreiben und vielleicht sogar besser, treffender, knackiger als ich. Und zudem, wie oft habe ich schon diese drei Birken zu beschreiben versucht? Das wird auf Dauer nichtig, belanglos, flach, wenn es das nicht ohnehin längst ist. Und das streift haarscharf am Kitsch vorbei. Das hilft angesichts der Lage der Welt niemandem weiter. Die Ahabs werden mich schallend auslachen, wenn ich mit meinen drei Birken ankomme.
Trotz meiner Zweifel daran, dass die immer wiederkehrende, sich wandelnde Beschreibung der drei Birken vor meinem Küchenfenster mich gegen die Fähigkeiten und das Wesen der KI und gegen die, die sie erschufen und sie weiterentwickeln, in Zukunft wappnen könnte, halte ich inne. Starre regungslos die drei Birken an. Schweige. Länger, als ich es jetzt selbst geplant habe, hätte planen können. Denke nach. Ich denke lange nach. Der gut programmierte Chatbot hätte in der Zwischenzeit sicher schon ein ganzes Romankapitel verfasst oder gleich mehrere oder einen Gedichtzyklus, perfekt aufeinander abgestimmte Verse. Ich denke weiter nach. Schweige. Sitze still. Schaue auf die drei Birken draußen vor meinem Küchenfenster und dann auf die alte mechanische Schreibmaschine, die nun nicht mehr auf dem Dachboden, sondern wieder hier, direkt vor mir, mitten in meiner Wohnung, meinem Alltag, meinem Leben steht. Ich tippe langsam nur diesen einen Satz. Es geht um drei Birken im Wind. Dann halte ich wieder inne. Denke wieder nach.
Warum schreibe ich eigentlich überhaupt? Warum habe ich damit begonnen? Ich meine, warum genau? Warum schien und scheint mir die Poesie so wichtig, so essentiell und gerade jetzt? Warum habe ich das Gefühl, sie verteidigen, beschützen zu müssen? Ist mein eigenes Schreiben über die Jahre ein anderes geworden? Ist das Schreiben generell längst ein anderer Vorgang als früher? Was tue ich hier? Was kann ich noch tun? Sollte ich mich nicht doch abfinden damit, dass der Chatbot mir über kurz oder lang die Worte aus dem Mund nimmt und meine Aufgabe vielleicht besser erledigt, als ich es je können werde? Sollte ich die Beschreibung der drei Birken nicht doch einfach dem Algorithmus überlassen und mich anderen, wichtigeren Dingen zuwenden? Sollte ich das Nachdenken endlich sein lassen und auch die Fragerei? Und was sollte ich dann stattdessen tun, das noch Sinn macht?
Ich lese noch einmal den Satz, den ich gerade getippt habe. Es geht um drei Birken im Wind. Ich streiche mit den Fingern über die Tastatur der Schreibmaschine, über das Gehäuse, die zum Teil offen daliegende, leicht rostige Mechanik. Früher, wenn ich nicht reiste, stand die Schreibmaschine in meinen jeweiligen Zimmern und Wohnungen. Das waren winzige Zimmer und größere. Alte, heruntergekommene Wohnungen und neu renovierte. Beheizbare und unbeheizbare Zimmer und Wohnungen für länger oder auch nur für kurz. In all diesen Zimmern und Wohnungen aber stand auf meinem wackligen, hölzernen Küchentisch, der mir gleichzeitig als Schreibtisch diente, diese Schreibmaschine. Sämtliche Zimmer und Wohnungen waren mit dem lächerlichen Verdienst aus unterschiedlichen, teilweise abstrusen Nebenjobs gemietet. Aber ich selbst mietete sie. Für mich und für meine Schreibmaschine, um zu schreiben. Ohne Warum. Ohne Wenn und Aber. Ohne nachzudenken, was das sein könnte. Poesie. Die Poesie war auf unbeschriebene, unbeschreibbare Weise da. Sie ließ sich nicht einschüchtern, nicht unter Druck setzen, nicht in Stress versetzen, nicht zerreden, nicht klein machen. Da waren immer drei Birken im Wind. Und der Wind kam immer aus verschiedenen Richtungen. Und der Wind war unterschiedlich stark. Und es fiel immer anderes Licht auf die Birken. Immer neu. Jeden Augenblick. Und das galt es in Worte zu fassen. Verse, Sätze, Zeilen. Ich wollte das mit meiner Stimme, in meinen Behausungen, auf meiner Schreibmaschine in Sprache verwandeln. Ich möchte behaupten, das hatte etwas mit Selbstermächtigung zu tun. Mit Selbstbestimmung, mit Unabhängigkeit und auch mit Teilhabe an allem, mit Mitsprache, mit Zugehörigkeit zur Realität. Und es hatte damit auch den Sinn, mich als Mensch zu fühlen und mich als menschliches, souveränes Wesen selbst zu erhalten und weich und feinfühlig und aufmerksam und aufnahmefähig und empathisch zu bleiben meinen Artgenossen und meiner Umwelt gegenüber. Ich möchte behaupten, all das kommt auf Dauer abhanden, wenn man die Sprache unbedacht an einen Algorithmus abgibt. Wenn man eines der wertvollsten Güter, das wir als Menschen besitzen, einem Chatbot, einer Maschine anvertraut und schließlich überlässt. Ist die Sprache und die Poesie, die aus ihr hervorgeht, wenn wir uns ihrer bewusst bleiben und sie pflegen, nicht unsere größte, unsere essentiellste Möglichkeit, uns als eigenständige, verantwortungsbewusste Wesen zu definieren und zu erhalten? Ist die Sprache, die Poesie nicht unser einziger Schlüssel zu unserem Inneren und gleichzeitig der Schlüssel dazu, mündige WeltbürgerInnen zu sein? Ist das Sprechen, das bewusste Erzählen und letztlich auch das Aufschreiben, das Festhalten von Sprache, von Geschichten und das Lesen derer nicht das, was uns wieder und wieder vor dem Wahnsinn retten kann? Vor der Verzweiflung, vor der Resignation? Was uns tröstet, was uns hilft, was uns stark macht? Wenn wir die Sprache unhinterfragt an eine Maschine abgeben, die in ihrem Wesen den Gesetzen des Marktes folgt und nicht den Gesetzen der Menschlichkeit, wenn wir den Umgang mit dieser Maschine nicht weiterhin ganz bewusst, selbstständig, vor allem auch kritisch pflegen, dann wird uns das doch über kurz oder lang buchstäblich auf den Kopf fallen. Dann entwerten wir die Poesie, die uns zu dem macht, was wir sind, und lassen sie verkümmern. Dann geben wir einen großen Teil unserer Autonomie, aber auch unserer Kraft und unserer Souveränität ab. Wieder habe ich Ilse Eichingers unverwechselbare Stimme im Ohr.
Ich schaue zu, wie alles und jedes seine rasche, unzutreffende Bezeichnung bekommt. Ich tue sogar seit kurzem mit. Der Unterschied ist nur, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, dass die Welt schlechter ist als ihr Name und dass deshalb auch ihr Name schlecht ist.
Ilse Eichingers strenger, ihr ganz bewusster, äußerste Präzision fordernder, dem Ziel der größtmöglichen Klarheit, der Reduktion folgender Umgang mit Sprache. Und vor welchem Hintergrund? Dem Hintergrund der totalen Vernichtung alles Humanen. Vor dem Hintergrund Holocaust, der Ilse Eichingers Leben nicht nur beeinflusste, sondern es durchdrang. Ilse Eichinger hatte ihren guten Grund, sorgsam und bewusst mit der Sprache umzugehen und das zu bewahren, was Poesie ist und kann. Denn Ilse Eichinger hat erlebt, wie Sprache missbraucht wurde, wie sie benutzt wurde für Propaganda, wie sie abgestumpft, ausgeschlachtet und ausgestopft und ausgestellt wurde, dem Menschen nicht mehr dienend, sondern ihn verachtend. Ich bin viel später geboren als Ilse Eichinger. Ich hatte bis jetzt das Glück, nicht unmittelbar gestreift zu werden vom Gräuel. Dennoch weiß ich, das Gräuel hat existiert. Es existiert weiter. Es findet statt. Ich finde, ich habe den Auftrag, mir dessen bewusst zu bleiben. Ich finde auch, ich habe den Auftrag, die Menschlichkeit, wo es nur geht, zu beschützen und zu bewahren. Eine Art Würde unserer Spezies. Einen Wert. Auch wenn ich scheinbar nur ganz kleine Mittel dafür habe. Ich habe die Sprache und ich kann mir ihrer bewusst bleiben. Sie hüten, hinterfragen, pflegen, dagegen rüsten, dass sie missbraucht wird. Ich habe die Poesie. Ich habe drei Birken im Wind, die es wieder und wieder zu beschreiben gilt. So präzise und ehrlich wie möglich, weil mich das als Mensch auszeichnet. Weil das Luft erzeugt, die Poesie zum Atmen braucht, um sich dann aufzurichten und sich einzumischen in das Geschehen auf dieser Welt. Wenn ich aufhöre, drei Birken zu beschreiben, lasse ich die Poesie im Stich, gebe sie auf, verrate sie und dadurch auch mich als denkendes, fühlendes Wesen.
Nur einen Winkel, ein Dach. Zu sitzen, zu denken, zu schlafen, zu träumen, zu schreiben, zu schweigen, zu sehen den Freund, die Gestirne, das Gras, die Blume, den Himmel.
Ich werde meine Schreibmaschine nicht mehr auf den Dachboden tragen. Ich werde sie auf meinem Küchentisch stehen lassen. Wer mich besuchen kommt, wird darauf tippen können, wird laut vernehmbar, klappernd und scheppernd Wörter hinterlassen, Sätze, Verse. Es wird um Poesie gehen, um Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit und eigene Stimmen. Es wird ein vielschichtiger Chor aus Stimmen werden, den der Chatbot niemals wird nachahmen, niemals auch nur annähernd so fabrizieren wird können. Und ich beginne den Gesang. Tippe.
Die KI kann mir nicht gestohlen bleiben. Ich muss der KI in die Augen schauen.
Und ich schaue der KI in die Augen und erzähle ihr von drei Birken im Wind. Die KI versteht kein Wort.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful.
Die
Die KI kann mir gestohlen bleiben. Oder wie Kapitän Ahab den Chatbot jagte. Ein Essay von Simone Hirt. Mit Katharina Bach. Ton und Technik: Christian Eickhoff und Tanja Hiesch. Regie: Iris Drögekamp. And I think to myself, what a wonderful world. Unter Verwendung von Zitaten aus George Orwell, 1984, Ilse Eichinger, Schlechte Wörter und Aufruf zum Misstrauen. Friederike Mayröcker, Benachbarte Metalle und Notizen auf einem Kamel. Aldous Huxley, Schöne neue Welt. Herman Melville, Moby Dick. Hans Magnus Enzensberger, Über den Poesieautomaten. Redaktion: Mareike Mage. Produktion: Südwestrundfunk 2024.